Ja, ich freue mich riesig, heute bei euch sein zu dürfen. Ich habe euch eine Predigt mitgebracht, die mich selbst total begeistert. Das ist eine von meinen Lieblingsgeschichten, die ich heute mit euch durchgehen werde. Und ich hoffe, dass sie euch genauso gut gefällt wie mir und dass ihr am Ende genauso begeistert von der Botschaft seid wie ich. Und zwar habe ich euch eine Geschichte mitgebracht, das ist im Prinzip ein Gleichnis aus dem Alten Testament. Ein Gleichnis, das ich ein bisschen als Fotoalbum verstehe. Das heißt, Gott blättert praktisch durch die Geschichte von Volk Israel mit ihm, die gemeinsame Geschichte, wie in einem Fotoalbum, Seite um Seite, wie Israel als kleines Kind praktisch als Baby war, wie es immer größer geworden und gewachsen ist bis heute. Und dieser Zeitpunkt heute, an dem Gott praktisch durch dieses Bilderbuch blättert und diese gemeinsame Geschichte erzählt, das ist ungefähr das Jahr 600 vor Christus. 600 vor Christus war der erste Teil der Israeliten schon in Babylon. Also das heißt, der Zeitpunkt, an dem Gott diese Geschichte erzählt, ist eigentlich der absolute Tiefpunkt der gemeinsamen Geschichte. Es ist praktisch alles kaputt gegangen, was nur irgendwie kaputt gehen konnte. Gott ist verzweifelt, die Israeliten auch. Sie sind vertrieben worden. Jeremia predigt zur selben Zeit in dem restlichen Teil von Israel und versucht, das Schlimmste noch zu verhindern, aber genau in diesem Moment sitzt Gott praktisch da und geht die Geschichte durch, die sie schon zusammen erlebt haben. Und das ist die Geschichte aus Hesekiel 16. Und ich möchte euch einladen, diese Geschichte mit mir zusammenzulesen. Hesekiel steht relativ weit hinten im Alten Testament nach Jesaja und Jeremia. Es ist eine krasse Geschichte, aber gleichzeitig eine, wie ich finde, wunderschöne Geschichte. Ich kann mit euch nicht das ganze Kapitel lesen, sondern ich werde es auszugsweise lesen, weil es so lang ist. Seht es mir nach, lest es zu Hause, den Rest, was ich heute nicht lesen kann. Hesekiel Kapitel 16. Ich fange an ab Vers 3. So spricht Gott, der Herr, zu Jerusalem. Nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Und mit deiner Geburt verhielt es sich so. An dem Tag, an dem du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich herabgeblickt, dass er etwas Derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen. So verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut: Du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich: Du sollst leben. Ich ließ dich zu vielen Tausenden werden, wie das Gewächs des Feldes. Du bist herangewachsen und groß geworden und gelangtest zur schönsten Blüte. Deine Brüste wölbten sich und dein Haar wuchs, aber du warst noch nackt und bloß. Als ich nun an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Da badete ich dich mit Wasser und wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Ich bekleidete dich mit bunt gewirkten Kleidern und zog dir Schuhe aus Sekuhfellen an. Ich legte dir weißes Leinen an und hüllte dich in Seide. Ich zierte dich mit köstlichem Schmuck. Ich legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um deinen Hals. Ich legte einen Ring an deine Nase und Ringe an deine Ohren und setzte dir deine Ehrenkrone auf das Haupt. So warst du geschmückt mit Gold und Silber, und dein Kleid war aus weißem Leinen, aus Seide und Buntwirkerei. Du hast Weißbrot und Honig und Öl gegessen, und du wurdest überaus schön und brachtest es bis zur Königswürde. Und dein Ruhm verbreitete sich unter den Heidenvölkern wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Schmuck, den ich dir angelegt hatte, spricht Gott der Herr. Du aber hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit hin gehurt und hast deine Hurerei über jeden ausgegossen, der vorüberging. Er bekam sie. Du hast auch von deinen Kleidern genommen und dir bunte Höhen gemacht. Und du hast auf ihnen Hurerei getrieben, wie sie niemals vorgekommen ist und nie wieder getrieben wird. Du hast auch deine prächtigen Schmucksachen von meinem Gold und meinem Silber genommen, die ich dir gegeben hatte, und hast dir Bilder von Männern daraus gemacht und mit ihnen Hurerei getrieben. Du hast auch deine bunt gewirkten Kleider genommen und sie damit bekleidet, und mein Öl und mein Räucherwerk hast du ihnen vorgesetzt. Meine Speise, die ich dir gegeben hatte, Weißbrot, Öl und Honig, womit ich dich speiste, hast du ihnen vorgesetzt zum lieblichen Geruch. Ja, das ist geschehen, spricht Gott der Herr. Ferner hast du deine Söhne und deine Töchter genommen, die du mir geboren hattest, und hast sie ihnen zum Fraß geopfert. War nicht schon deine Hurerei genug, dass du noch meine Kinder geschlachtet und sie dahingegeben hast, indem du sie für jene durchs Feuer gehen ließest? Und bei allen deinen Gräueln und deinen Hurereien hast du nicht an die Tage deiner Jugend gedacht, wie du damals nackt und bloß dalagst und in deinem Blut zappeltest. Bis hierhin erstmal. Das ist eine heftige Geschichte. Gott fängt an mit Seite 1, mit dem Baby. Mit dem kleinen Volk Israel, das winzig und hilflos eigentlich in Ägypten geboren ist, das niemand haben wollte, das verachtet war und das im Prinzip vom Schicksal her dem Tode ausgeliefert war. Hätte Gott sich nicht um dieses Volk gekümmert, wahrscheinlich gäbe es das heute gar nicht mehr. War ungewollt und verstoßen, aber Gott hat in diesem winzigen Häufchen von Elend ein riesiges Potenzial gesehen. Und er hat gesagt, wenn niemand dich rettet, dann will ich dich retten. Niemand liebt dich. Niemand will dich haben. Niemand beschützt dich. Niemand sorgt für dich. Ich will dich retten. Ich will dich haben. Ich will dich beschützen. Ich will für dich sorgen. Das ist die erste Seite in diesem Bilderbuch, in diesem Fotoalbum, in der Geschichte von Gott mit dem Volk Israel. Und wenn er weiterblättert auf die zweite Seite, dann sieht er diese junge Frau vor sich, das Volk, das er befreit und gerettet hat, das er zu so viel Ruhm gebracht hat, das er mit Wundern aus Ägypten befreit hat. Und es sind wahnsinnig schöne Bilder hier drin, wie er sagt, dass er ihre Blöße bedeckt, dass er ihnen ihre Schuld vergibt, dass er nicht auf die ganzen Unzulänglichkeiten sehen will, die sie haben. Und in Vers 8 ist es, wo er dann diesen Bund mit ihr schließt. Wo er sagt, ich schwöre dir meine Treue. Ich will einen Bund mit dir haben. Du gehörst zu mir und du sollst für immer zu mir gehören. Ich will dir immer treu bleiben, egal was passiert. Und dieser Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, das ist ja praktisch die Grundlage von allem, was sie wirklich hatten. Dieser Bund bedeutete für sie Schutz vor ihren Feinden, Frieden. Sie haben einen Wert bekommen unter den Völkern, die sie vorher überhaupt nicht hatten. Sie haben Zuwendung von Gott bekommen, seine Liebe. Er hat ihre Bedürfnisse befriedigt. Also ganz praktisch hat er sie in ein Land geführt, bildlich gesprochen, in dem Milch und Honig fließen. Das sind diese Bilder, die auch in dem Gleichnis hier wieder auftauchen. In Vers 13 ist das mit Weißbrot und Öl und Honig und Öl, mit dem Gott das Volk Israel versorgt. Also er gibt ihnen praktisch Überfluss, alles, was sie sich nur wünschen können. Er schenkt ihnen Ruhe vor ihren Feinden, Schutz vor Krankheiten durch seine Gebote vor Hungersnot. Er gibt ihnen Sicherheit durch die Gebote, die er ihnen gibt, und ein wahnsinniges Privileg, das Größte und Schönste unter allen Völkern zu sein, sein Volk zu sein, ihn am besten zu kennen. Das ist die Königswürde, von der er hier spricht, die Krone, die sie aufbekommt, die Blütezeit von Israel. Diese junge Frau, die Gott sich so sehr gesehnt hat und mit der er einen Bund geschlossen hat. Ja, und dann passiert etwas, was ich aus meinem Arbeitsalltag inzwischen ganz gut kenne. Ich arbeite im Kinderheim momentan für ein halbes Jahr. Und es gibt gewisse Kinder, wie ich es immer wieder erlebe, die einfach das Schöne kaputt machen müssen. Ich verstehe nicht, warum. Es ist mir ein einziges Rätsel. Wir haben einen 8-jährigen Jungen und der hat so lange auf ein Motorrad hingespart, so ein kleines BMW-Modellmotorrad. Und er hat sich das riesig gewünscht. Und immer wenn er am Spielzeugladen vorbeigekommen ist, dann hat er sich das angeguckt und wollte das unbedingt haben. Und irgendwann ist seine Erzieherin mit ihm dahin gegangen und hat mit ihm dieses Motorrad gekauft. Und er war so glücklich und hat ganz stolz jedem sein tolles BMW-Modellmotorrad gezeigt. Und ich weiß nicht, es waren vielleicht 3 Stunden oder so am Abend. Da hat er schon komplett auseinandergenommen und alles kaputt gemacht. Völlig ohne Grund, einfach so kaputt gemacht. Hab das selber an seinem Geburtstag erlebt. Er hatte so einen schönen Geburtstag. Ich habe diesen Jungen noch nie so glücklich gesehen. Er hatte Geschenke, wir hatten Kuchen, es waren alle zusammen. Er war danach mit seiner Bezugserzieherin im Kino Petersen und Findus angucken und er war einfach nur glücklich. Und er kam zurück und hat gestrahlt. Und kaum war er auf seinem Zimmer, hat er angefangen, seinen Teppich zu zerschneiden, alles in Einzelteile zu zerlegen und der ganze Abend ist im Chaos untergegangen. Und ich habe das da zum ersten Mal so krass erlebt und weiß nicht, was es in euch für Gefühle auslösen würde, aber mich macht sowas wahnsinnig wütend. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, ich kann es nicht nachvollziehen, ich spüre da eine gewisse Ohnmacht, Wut, Ärger und habe da ehrlich gesagt überhaupt kein Verständnis für, auch wenn es bestimmt irgendeine Erklärung dafür gibt. Und genau das Phänomen erleben wir bei Israel. Gott blättert eine Seite weiter in der Geschichte, in dem Fotoalbum. Und weißt du, sieht es nicht mehr diese schöne, hübsche junge Frau, die alles hat, was sie braucht, sondern eine Hure, die sich verkauft und die alles verschleudert, was sie bekommen hat. Und das ist genau, was die Israeliten eben getan haben. Sie haben ihre Geschichte vergessen. Sie haben die ersten Seiten vergessen. Vergessen, was Gott für sie alles getan hat, woher sie ihren Status unter den Völkern, ihren Reichtum, ihren Frieden, ihren Wohlstand, ihren guten Ruf eigentlich alles hatten und sind stolz auf ihre Leistung geworden. Er schreibt dir, du hast dich auf deine Schönheit verlassen. In Vers 15. Auf einmal war es nicht mehr Gott, der ihr diese ganze Schönheit gegeben hat, sondern sie selbst. Sie war stolz darauf. Und sie hat sie verschleudert. Diese Bilder, die hier benutzt werden, sind richtig krass. Aber ich finde, wenn man das Buch Jeremia mal durchliest, was damals wirklich in Israel alles passiert wird, dann wird das ein bisschen plastisch. Da ist von Mord, von Ausbeutung, von den verwitweten Frauen, von den Waisenkindern, von Vergewaltigungen zu lesen. Und letztendlich, wie es hier ja auch in Vers 21 rauskommt, dass du meine Kinder geschlachtet und durchs Feuer gehen ließest. Das waren wahnsinnig schreckliche und abartige Götzenkulte, bei denen wirklich die Kinder im Feuer geopfert wurden. Und an sowas hat sich Israel beteiligt. Das heißt, diese Geschichte ist eigentlich so krass geendet, wie es eigentlich nicht mehr schlimmer hätte gehen können. Diese Frau in dem Bild hat ihr Mann alles nur Denkbare an irgendwie Schlechtem angetan. Sie ist fremdgegangen, hat sich verkauft, hat die Geschenke verschleudert und an andere weiterverteilt, hat seine Kinder umgebracht und genau in dieser Situation sieht sich Gott. Oder hat er sich damals gesehen? Das heißt, sie verletzt und missachtet ihren Lebensretter eigentlich im höchst denkbaren Maße. Es ist eigentlich nicht mehr steigerbar in meinen Augen. Und wenn ich diese Geschichte lese, dann kommen mir genau dieselben Gefühle. Ich weiß nicht, wie fühlt ihr, wenn ihr das hört. Aber ich werde da wahnsinnig wütend. Ich habe da überhaupt kein Verständnis für, warum sie alles kaputt machen muss. Spür diese Art von Ohnmacht, die Gott gespürt haben muss. Verständnislosigkeit, Zorn. Und genau das ist es auch, was er in den ganzen nächsten Versen, die wir jetzt nicht alle lesen können, weil es viel zu viele sind, ausdrückt. Er wird wahnsinnig zornig. Und er sagt ihnen auch, dass er sie bestrafen will. Und dass er ihnen genau das zurückgeben will, was sie ihm angetan hat. Aber er macht dann nicht Schluss mit ihr. Und das ist das, was ich an seiner Stelle getan hätte. Also Entschuldigung, was für einen Grund braucht man eigentlich noch, um eine Beziehung als hoffnungslos nicht mehr zu retten und wirklich am Ende zu erklären? Das ist eigentlich der absolute Tiefpunkt. Da kann man eigentlich braucht man nichts mehr erwarten, da hat man keine Lust mehr drauf. Aber genau das macht Gott nicht. Und ich möchte mit euch die Verse 60 bis 62, das Ende dieses Kapitels und das Ende dieser Geschichte lesen. Nachdem Gott straft, tatsächlich straft, aber er sieht scheinbar diese Strafe als die einzige Möglichkeit, sie noch zurückzugewinnen. Und bei der Geschichte, ich frage mich immer wieder und habe mich auch schon viel über diese Geschichte mit anderen unterhalten, warum macht Gott das eigentlich mit uns alles? Und es gibt verschiedene Motive, die wir Gott unterstellen könnten. Wir könnten sagen, okay, gerade bei dem Baby, er hat es aus Mitleid gerettet. Das ist ja klar, so ein armes, hilfloses Wesen. Aber mit dieser Hure braucht man kein Mitleid mehr haben. Oder zumindest hätte ich keins mehr mit ihr. Hat Gott uns aus macht er nicht Schluss, weil er so ein Pflichtgefühl hat, weil ihn irgendjemand dazu verpflichtet oder weil er einen Druck von außen spürt, von, weiß ich nicht, von den Engeln. Ich glaube nicht, dass ihn irgendjemand hier noch dazu verpflichten würde, ihr treu zu bleiben und damit weiterzumachen. Oder rettet Gott uns eigentlich nur aus Egoismus, weil er irgendeinen Nutzen davon hat? Das ist das, was Satan beim Sündenfall eigentlich Gott unterstellt hat, dass Gott uns eigentlich was vorenthält und dass es eigentlich alles nur um ihn geht, dass er Macht kriegt und angebetet wird. Hier kriegt Gott gar nichts mehr. Hier hat er keinen Nutzen. Hier kriegt er nichts mehr Positives zurück, sondern eigentlich nur noch Negatives. Und genau an dieser Stelle sagt er Folgendes, ab Vers 60. Aber ich will an meinen Bund gedenken, den ich mit dir geschlossen habe in den Tagen deiner Jugend. Und ich will einen ewigen Bund mit dir aufrichten. Dann wirst du an deine Wege gedenken und dich schämen, wenn du deine älteren und jüngeren Schwestern zu dir nehmen wirst, die ich dir zu Töchtern geben will, obgleich nicht aufgrund deines Bundes. Aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten. Und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftust, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht Gott der Herr. Dieser Frau alles zu vergeben, was sie getan hat, wenn Gott überhaupt nichts mehr zurückbekommt, dann sehe ich kein anderes Motiv mehr da drin als bedingungslose Liebe. Für mich ist die Definition von bedingungsloser Liebe ist, dass man dann auch noch liebt, wenn alle Bedingungen eigentlich nicht mehr erfüllt werden. Das heißt, wenn derjenige, den man liebt, überhaupt keine Wertschätzung, überhaupt keine Gegenliebe mehr zurückbringt, keine Dankbarkeit mehr zeigt, man überhaupt gar keinen Nutzen von der Beziehung mehr hat und statt Positivem noch Negatives zurückkriegt. Also das ist das, was Gott hier ja erlebt. Er investiert wahnsinnig viel da rein, er macht sie schön, er schenkt ihr so viel und was kriegt er zurück? Nur Negatives eigentlich. Und diese Art von Liebe, die dann noch sagt, ich will dich immer noch. Ich mache nicht Schluss mit dir. Das ist eine Art von Liebe, die ist für mich hart wie Stahl. Das ist diese Art von Liebe, die stärker als der Tod ist, die stärker als alle Fehler ist, stärker als Hass, die wirklich alles glaubt und alles erträgt und niemals endet. Die sich selbst vergisst. Und ist euch aufgefallen, dass zwar dadurch, durch die Art und Weise, wie Gott hier spricht, dass er wirklich wütend ist, dass es ihn verletzt, aber er sagt nie, weißt du eigentlich, was es mich gekostet hat, dass ich dich retten konnte? Das kommt dir gar nicht richtig drin vor. Er sagt nie, ich habe aber das und das und das und das und das für dich getan. Er beschwert sich schon darüber, aber er hebt das gar nicht so hervor, was es ihn eigentlich gekostet hat. Und genau an dieser Stelle sagt er, ich habe dich geliebt, als du es am wenigsten verdient hast. Nicht, weil ich muss oder irgendeinen Nutzen davon hätte, sondern weil ich dich will und dich bedingungslos liebe. Egal, was es mich kostet. Das ist die Geschichte von Israel. Bis zu diesem Punkt. Er hat bewiesen, dass er es rein aus Liebe getan hat. Und ich möchte gerne mit euch Römer 5, Vers 8 lesen, weil das genau der Text ist, der diese Aussage hat. Vielleicht können ihn einige von euch auch auswendig, er ist sehr bekannt. Und es ist eigentlich einer der zentralsten Texte unseres ganzen christlichen Glaubens. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er hat am meisten gegeben, als er am wenigsten zurückgekriegt hat. Er hat uns noch dann gewollt, als es gar keinen Grund mehr gab, uns zu wollen. Und an dieser Stelle möchte ich die Frage stellen, was hat das mit unserem Leben zu tun? Ich glaube ganz ehrlich, dass sich niemand von, oder zumindest ist es mir sehr schwer gefallen zu sagen, also ich habe mit dieser Hure noch irgendwas gemeinsam. Das ist ein bisschen arg krass, fand ich. Ich ziehe mir ungern den Schuh an, zu sagen, ich bin so. Aber ich glaube, dass wir trotzdem ganz viel damit gemeinsam haben. Das erste ist das Baby. Unsere Herkunft. Wir sind geboren als Menschen. Ich weiß nicht, ob sich das Universum darüber freut, wenn ein weiterer Mensch geboren wird, weil wir haben so viel an Schlechtem angerichtet, das ist nicht unbedingt sehr verheißungsvoll. Aber wir sind definitiv als Sünder geboren. Und damit, wenn Gott uns nicht rettet, zum Tode verurteilt. Genauso wie das Volk Israel, hätte man uns selbst überlassen, wir wären nicht mehr. Und sind wir gewollt? Ich weiß nicht. Wenn du Glück hast, haben dich deine Eltern gewollt. Vielleicht aber auch nicht. Und genau in diesem Zustand, wo wir eigentlich hoffnungslos verloren sind, sagt Gott, niemand will dich, niemand liebt dich, niemand sorgt für dich, niemand beschützt dich. Ich will dich lieben. Ich will für dich sorgen. Ich will dich beschützen. Und dann kommt Gott und rettet uns genauso. Er wäscht uns sauber, wie er sagt, dass er dieses Blut von dem Baby abgewaschen hat. Er vergibt uns unsere Schuld, bedeckt uns unsere Blöße, sieht unser Potenzial und macht uns schön. Er gibt uns seinen Geist, er gibt uns ein neues Herz, er lässt uns einen neuen Menschen anziehen. Er gibt uns ein neues Leben und dann kommt er und sagt, ich will einen Bund mit dir schließen. Das heißt, ich verspreche dir meine Treue. Ich verspreche dir meinen Schutz. Ich will für dich sorgen. Ich will dir meine Kraft geben. Ich will dich lieben. Ich will dir Frieden geben. Und dann kommt er und stillt unseren Hunger. So wie er es bei der Frau in dem Gleichnis getan hat, mit dem Besten, was wir kriegen können. Er gibt uns Überfluss. Und schließlich sind wir seine Kinder und damit kriegen wir die Königswürde. Um in demselben Bild zu bleiben. Das heißt, das ist alles, was er für uns getan hat. Und würden wir da stehen bleiben, wäre die Geschichte eigentlich schön. Und eigentlich müsste sie nicht weitergehen. Und ich würde gerne sagen, dass ich so bin und dass Gott mir alles gegeben hat und dass ich schön bin und dass ich ihm auch treu bin und dass wir uns für immer und glücklich gut verstehen, dass ich das immer wertschätze, aber de facto ist es ja nicht so. Ich glaube nämlich, dass wir auch ganz viel mit dieser Hure gemeinsam haben. Dass wir auch manchmal stolz auf unsere Leistung werden, auf das, was wir getan haben, das, was wir in unserem Leben erreicht haben, das, wie wir uns verändert haben und das, was wir alles können. Und ich vergesse auch manchmal, dass ich das, was ich habe, eigentlich alles nur geschenkt gekriegt habe. Und ich glaube, dass auch wir, genauso wie diese Hure, unsere Ersatzbefriedigung suchen. Dass wir unser Glück manchmal woanders suchen als bei Gott und unseren Frieden. Dass wir Frieden und Entspannung manchmal lieber bei Hollywood statt im Gebet suchen. Dass wir unser Glück manchmal vielleicht lieber im Online-Sex oder bei Liebesromanen statt in einer wirklich vertrauten Beziehung zu Gott suchen. Dass wir manchmal lieber Anerkennung von Menschen haben als Anerkennung von Gott. Dass wir die freie Zeit, die wir haben, manchmal lieber an unseren Lieblingssport oder an unsere Arbeit oder an irgendwelche Dinge, die uns Spaß machen, geben, anstatt für Gott, für seine Kirche, für seine Kinder, die es vielleicht brauchen. Dass wir das Geld, das er uns gegeben hat, lieber für teure Autos oder für Kleidung, die wir eigentlich nicht unbedingt noch zusätzlich brauchen, ausgeben, anstatt für Jesus und für die Ausgestoßenen, von denen er sagt, was du ihnen gibst, hast du mir gegeben. Ich vergesse auch manchmal, was er für mich getan hat. Und ich muss sagen, wenn man die Geschichte vom Kreuz 100-mal hört, irgendwann wird's normal, irgendwann werde ich vielleicht auch gleichgültig. Manchmal finde ich es vielleicht langweilig oder zeige nicht die definitiv nicht die Dankbarkeit, die er eigentlich dafür verdient hätte. Und ich denke definitiv viel zu selten daran, was er für mich eigentlich alles getan hat. Ich glaube, dass wir Gott genauso oft durch unsere Treulosigkeit verletzen. Wenn wir seine Stimme ignorieren, wenn wir seine Gebote missachten, wenn wir keine Zeit für ihn haben oder keine Lust auf ihn haben, das alles verletzt ihn genauso. Die einzigen, die Gott nicht retten kann, sind die, die nicht sehen, dass sie verloren sind. Und ich hoffe, dass wir uns alle irgendwie in dieser Hure wiederfinden können, weil die Geschichte einen wunderschönen Ausgang hat. Und dass wir nicht weiterhin da drin bleiben, dass wir sagen, ich brauche dich eigentlich gar nicht, sondern dass wir sehen, oh ja, ich brauche dich wirklich. Und wenn du auch nur ein ganz bisschen gegen Gott rebellierst, nur manchmal, er dir nur manchmal egal ist, du auch nur ein bisschen stolz auf dich bist, du dein Glück auch nur ganz selten woanders suchst. Du auch nur manchmal denkst, du hast vielleicht viel zu viele Fehler gemacht. Du bist eigentlich viel zu wenig begeistert über das, was er für dich getan hat. Du gibst ihm eigentlich viel zu wenig zurück dafür. An dieser Stelle sagt er, ich will dich. Egal was war, bitte komm zurück. Er will uns so, wie wir sind. Das heißt, dass wir zurückkommen müssen. Er will uns natürlich verändern. Er will uns wieder zu dieser schönen Frau machen. Er will uns nicht da stehen lassen. Aber egal in welchem Zustand wir sind, sagt er, ich will dich zurückhaben. Es ist egal, was du getan hast. Wir können Gott nicht zu sehr verletzen. Du kannst ihn nicht zu oft enttäuschen. Du kannst ihn nicht zu sehr missachten. Du bist nie zu hässlich. Du bist nie zu fehlerhaft. Du bist nie zu untreu oder zu verloren. Dass Gott nicht sagt, ich wünschte, du würdest zurückkommen und wir könnten nochmal von vorne anfangen. Jeden Tag. Und dass er dann sagt, ich will meinen Bund mit dir aufrichten. Ich bin dir die ganze Zeit treu geblieben und ich werde dir immer treu bleiben. Und ich will dir alles vergeben, was du getan hast. Und das ist nicht was einmal im Leben passiert, das ist was jeden Tag passiert. Dass ich jeden Tag, dass ich jeden Morgen, jeden Abend wieder zu Gott komme und sage, es tut mir leid, ich habe es nicht verdient. Ich bin dir davongelaufen, ich bin fremdgegangen, aber ich glaube, dass du wirklich mich immer noch liebst und mich immer noch haben willst, dass du mich zurücknimmst. Und Gott sagt, komm einfach zurück und hör auf. Ich will dir alles vergeben, ich liebe dich, ich bleib dir treu, lass uns nochmal von vorne anfangen, ich will dich immer noch. Ich will dich ohne Bedingungen, es ist egal, was du tust. Ich will nur eins, dich bei mir haben. Also gib deine Liebhaber auf. Gott hat uns nicht aus Mitleid gerettet, denn das haben wir nicht verdient. Er hat uns nicht aus Egoismus gerettet, denn er hat überhaupt keinen Nutzen von uns. Oder zumindest zeitweise nicht. Er hat uns definitiv auch nicht aus Pflichtgefühl gerettet, weil ihn nichts dazu verpflichtet hätte. Weil wohl kaum jemand erwartet, so jemanden wie uns treu zu bleiben. Sondern er sagt, weil du wertvoll bist in meinen Augen. Deshalb habe ich mein Leben für dich hingegeben. Und genau das ist die Botschaft aus Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott liebt dich. Immer. Gott ist bedingungslose Liebe. Ich glaube, das ist die Botschaft, die diese Welt wirklich hören muss. Dass da kein bisschen Selbstsucht in Gott drinsteckt. Dass er wirklich nichts davon hat, sondern dass er uns immer wieder bei sich haben will. Dass es sein größter Wunsch ist, dass wir zurückkommen. Er hat es bewiesen am Kreuz. Amen. Jesus, letztes Mal, als ich hier war, habe ich darüber gesprochen, dass wir dich lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Und ich möchte dir dafür danken, dass unsere Geschichte, die ist gleichzeitig so schrecklich und eigentlich so hoffnungslos, aber weil du eingegriffen hast, das ist die schönste Liebesgeschichte, die ich kenne. Und ich möchte dir dafür danken, dass du uns nicht aufgibst. Herr, wir haben es wirklich nicht verdient und ich möchte dich darum bitten, dass wir das wirklich sehen, weil nur dann sind wir auch wirklich dankbar. Aber ich möchte dir dafür danken, dass du uns immer liebst, dass du dir immer wünschst, wir würden zurückkommen, dass du dir immer wünschst, wir könnten neu anfangen und dass du uns immer Neuanfang schenken willst und dass dein größter Wunsch einfach nur ist, dass wir diese ganzen anderen Liebhaber endlich aufgeben. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir niemals an dieser Liebe zweifeln, die du für uns hast. Dass wir niemals daran zweifeln, du könntest mit uns vielleicht doch nicht nochmal neu anfangen. Ich möchte dir dafür danken, dass du uns liebst, dass du uns gewollt hast, dass du uns immer noch willst. Bitte hilf uns immer auf dich zu schauen. Hilf uns, diese Liebe zu sehen und deswegen alles andere zu verlassen und nur dir nachzufolgen. Und bitte veränder du unser Herz, gib uns jeden Tag ein neues. Und ich möchte dir dafür danken, dass du uns diese Liebe am Kreuz wirklich bewiesen hast, sodass wir uns immer sicher sein können, dass das nicht gespielt ist, dass das kein Pflichtgefühl ist, sondern dass dein Herz einfach für uns schlägt. Und dass du das getan hast, weil wir wertvoll sind in deinen Augen. Amen.